HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Er lebt in New York, er ist Dozent für Politikwissenschaften an der Harvard University und freier Publizist. Jascha Munk. Und er beobachtet die politische Entwicklung in den USA sehr genau, seitdem er sich entschlossen hat, Deutschland zu verlassen und in den Staaten zu leben. Er gehört zu den jungen, gut ausgebildeten Großstädtern an der Ostküste, die jetzt fassungslos auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen schauen. Trump ist gewählt. Was passiert da in dem Land, das sich Munk als neue Heimat ausgesucht hat und wie geht es ihm ganz persönlich damit? Darüber will ich mit ihm reden. Jetzt in HR Info, das Interview. Herr Munk, als Sie gerade durch Washington zu unserem Studio in Georgetown gelaufen sind, sind Sie da durch eine veränderte Stadt gelaufen? Hat sich Amerika verändert?
Es ist ganz seltsam. Einerseits sieht man die Anzeichen des normalen Lebens. Gestern, als ich nach der Wahlnacht in New York zum Bahnhof fuhr, sah ich 3-4 junge Leute am Joggen und schaute sie irgendwie etwas entgeistert an und dachte mir, ja klar, man kann auch am Tag danach joggen. Aber gleichzeitig schaut man in ganz viele Gesichter und sieht irgendwie einfach eine Leere. Die Leute sehen wie Zombies aus, weil sie verstehen müssen, was mit ihrem Land passiert ist. Ich glaube, das geht uns allen, uns, die wir an der Ostküste leben, in großen Städten leben, die jung sind, die in einem multiethnischen Milieu leben. Wir müssen verstehen, dass das Land, das wir kennen, nur ein Teil dieses Landes ist. Und dieser Schock sitzt tief.
Sie haben von Zombies geredet, das ist ja so ein starker Begriff. Geht das tatsächlich so weit?
Ja, also ich glaube, die Leute verarbeiten diesen Schock langsam. Und ich fühle mich auch wie ein Zombie. Also für mich war der Wahltag in meiner Einschätzung der bitterste Tag für die liberale Demokratie seit den schwärzesten Tagen des Zweiten Weltkriegs.
Wie passiert das oder wie läuft das, wenn Sie jetzt mit Freunden, Bekannten reden? Wie laufen solche Gespräche im Moment ab?
Es gibt zwei Meinungen momentan. Das eine ist, dass das ja alles nicht so schlimm werden kann, dass es im Endeffekt in dem System genügend Widerstände gibt, dass Trump sich ja gar nicht so sehr für die Politik interessiert, dass er im Endeffekt relativ konventionelle Republikaner in Machtpositionen stellen wird und dann stellen sich die Horrorvorstellungen vielleicht doch als verfrühter Albtraum heraus. Und dann gibt es Leute, die wirklich denken, dass wir eine unglaubliche Veränderung in der Realität Amerikas, aber auch in der Weltpolitik vor uns haben. Und dass wir nun anfangen müssen, uns sehr, sehr stark zu überlegen, wie wir hier demokratischen Widerstand gegen einen Präsidenten, der eventuell autoritär regieren will, leisten können. Und ich muss leider zugeben, dass ich da in der zweiten Kategorie bin.
Das heißt, Sie sind eher pessimistisch. So wie Sie das gerade erzählen, so hört sich das auch an. Das hört man Ihrer Stimme an.
Ja, ich bin sehr pessimistisch. Ich denke, es gibt in der Ideengeschichte und in der Politikwissenschaft eine große Debatte darüber, was eine Demokratie stabil macht. Immanuel Kant dachte, dass es eventuell die Gesetze seien, dass man mit der richtigen Verfassung selbst eine Rasse von Teufeln gut regieren könnte. Ich bin da etwas skeptischer. Ich glaube, egal wie gut die Verfassung sein mag, egal wie stark die Gewaltenteilung ist, wenn wir einen Präsidenten im Amt haben, der auf demokratische Werte denen keine Bedeutung schenkt, der gesagt hat, ich würde meine Konkurrentin einsperren, ich würde das Resultat dieser Wahl nicht annehmen, falls ich verliere. Ich werde offen diskriminieren gegen Minderheiten, gegen viele andere Leute. Dann weiß ich nicht, ob diese Gewaltenteilung uns wirklich retten kann. Besonders wenn man sieht, dass die Republikaner, die jetzt eine Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus, in den Gouverneurshäusern, in den Bundesstaaten haben, Trump zwar nicht besonders mögen, aber ihm gegenüber unglaublich feige gewesen sind. Und das war, als er nur ein Kandidat war. Werden sie jetzt wirklich den Mut haben, ihn eventuell des Amts zu entheben, falls er sich zu viel Macht aneignet, falls er von einem Richter schuldig gesprochen wird in den Prozessen, die jetzt anstehen? Ich bezweifle es leider. Ich will nicht zu sehr schwarz malen. Die Zukunft Amerikas hängt jetzt in den Händen von Donald Trump, denn er könnte, was unwahrscheinlich scheint, aber möglich ist, sich als anständiger Mensch, anständiger Präsident entpuppen. Die Zukunft Amerikas liegt in den Händen der Republikaner, die von ihm persönlich angewidert sind. Denn wenn sie es schaffen, sich zu organisieren, zusammenzustehen, nicht für ihn Mehrheitsbeschaffer zu sein, wenn er anfängt, gegen die Verfassung zu verstoßen, illegale Anordnungen zu geben. Aber die Zukunft Amerikas liegt auch in den Händen uns aller, in der Zivilgesellschaft, die jetzt unglaublich schwere Arbeit leisten muss und gegen die Machtverhältnisse darauf achten, dass die rote Linie, die Verfassung einzuhalten, dass wir das durch Massendemonstrationen, durch Lobbyismus, durch jede Möglichkeit, die wir haben, verhindern. Das sind die Gespräche, die wir jetzt führen.
Mhm. Höre ich daraus, dass Sie bei allem Pessimismus und bei dem Geschocktsein von heute auch schon eine Aufgabe für sich sehen, wenn Sie sagen wir?
Natürlich. Es gibt in der Menschheitsgeschichte ab und zu Momente der echten moralen Klarheit. Normalerweise ist Politik ja kompliziert und schwierig. Das Problem des Populismus, das Problem von Leuten wie Donald Trump ist gerade, dass sie das Komplizierte in der Politik nicht sehen wollen. Dass für sie das Problem nicht ist, dass es eben mit Globalisierung und Automatisierung und so weiter schwer ist, eine wirklich blühende Wirtschaft, die auch bei Leuten unten ankommt, hinzukriegen. Sie denken, das Problem ist einfach, dass die Politik korrupt ist, dass denen die Minderheiten, die Ausländer, das so weiter viel wichtiger sind als wir und wir müssen nur einen ins Weiße Haus schicken, der hier für uns steht und dann sind alle Probleme gelöst. Eigentlich muss man sich gegen diese einfache Vision der Politik wehren. Genau
Sie sagen Mann oder Sie selber auch?
Ich selber, wir alle. Mhm. Aber es gibt bestimmte Momente, in denen die Kompliziertheit weicht und die Welt relativ einfach und klar ist. Wenn Menschen mit schlimmen Ideologien an der Macht sind, dann ist der Imperativ, ihnen zu widersprechen, sich gegen sie zu organisieren, sehr einfach, von einer sehr einfachen moralischen Klarheit. Solche Momente gab es in der deutschen Geschichte. Solche Momente gab es zum Beispiel während dem Bürgerkrieg in der amerikanischen Geschichte auch, aber sie waren seltener. Heute sind wir an so einem Moment.
Herr Munk, Sie leben in New York, Sie sind Dozent an der Harvard University. Gibt es in Ihrem Umfeld eigentlich auch Leute, die gejubelt haben und sagen, jetzt haben wir Trump gewählt und jetzt wird alles besser? Also Pro-Trump-Menschen?
Nein, und das besorgt mich ehrlich gesagt. In dem akademischen Umfeld, auch rein in New York, wo ja über 90% der Leute normalerweise für die Demokraten stimmen, kennt man nicht viele Republikaner. Aber ich habe natürlich vor 4 oder 8 Jahren Professoren, Kollegen, Studenten, Bekannte, selbst ein paar entfernte Familienmitglieder gehabt, die für Mitt Romney oder für John McCain gestimmt haben. Diese Leute haben vor ein paar Tagen alle für Hillary Clinton gestimmt.
Das heißt, die Trump-Wähler, die wohnen in einem anderen Amerika, nicht da, wo sie sind?
Ja, und das macht mir wirklich Sorge, weil wenn man die Leute, die für die andere Seite des politischen Spektrums stimmen, nicht einmal mehr kennt, dann ist man irgendwann nicht mehr Teil desselben Volkes. Dann lebt man nicht zusammen in der gemeinsamen politischen Gemeinschaft. Und wenn man sich anschaut, gerade auch, wie stark die Trennlinien mittlerweile in Amerika ethnisch sind. Also die Koalition von Hillary Clinton waren hochgebildete Weiße und Minderheiten. Und die Koalition von Donald Trump waren zu einer riesigen Mehrzahl Weiße. Und dann kommt man irgendwann in eine Situation, wenn man miteinander einfach nicht mehr Auge zu Auge sieht. Wenn man das Gefühl hat, man hat gar nichts mehr gemeinsam. Warum ist man eigentlich Teil desselben Staates? Und das ist für eine Demokratie sehr gefährlich.
Ist das denn auch vielleicht das, was Sie gerade beschrieben haben, das Problem der politischen Eliten im Land, dass sie viele Menschen aus den Augen verloren haben? Ich habe mal darüber nachgedacht, wie meine Wahrnehmung ist von den USA und da sind Kalifornien mit Silicon Valley, da kommen viele interessante Nachrichten her von den Hightech-Firmen dort. Da ist natürlich das politische Washington, da ist auch New York City, daher kommen interessante Neuigkeiten für mich, da bin ich oft dabei. Aber dazwischen sind ja auf der Landkarte der USA für mich riesige weiße Flecken. Ist das möglicherweise so auch ein Bild, ein falsches Bild, was ich da habe von dem Land, was aber möglicherweise auch ein falsches Bild war von politischen Eliten in den USA?
Nein, absolut. Und das ist übrigens ein Problem, das wir ein bisschen überall haben. Und mir macht es Sorge, dass Donald Trump diese Wahl gewonnen hat, weil er jetzt der mächtigste Mann der Welt sein wird. Weil er in den USA und international unglaublich viel Unheil anrichten kann. Aber es macht mir auch Sorgen, weil ich nicht glaube, dass die USA so anders sind als Europa, als West- oder Osteuropa, als Lateinamerika. Wenn Donald Trump hier die Wahlen gewinnen kann, dann kann es Marine Le Pen in Frankreich auch. Dann kann es Herr Hofer in Österreich auch. Genau, dass die Eliten so abgekoppelt sind. Das trifft in Deutschland, glaube ich, ebenso zu. Wir haben über die letzten 30, 40 Jahre verlernt, ein politisches System zu haben, in dem die Leute auch von unten nach oben durchkommen und der Heimat auf eine bestimmte Weise auch verbunden bleiben. Das sieht man zum Beispiel in Deutschland an einer Partei wie der SPD, deren führendes Personal einmal wirklich aus Arbeiterhaushalten kam, oft auch aus kleineren Städten, in Gewerkschaften groß geworden sind und zu diesem Milieu auch, wenn sie mal in der Macht waren, einen wirklichen Kontakt gehalten haben. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass gewisse Teile der SPD-Wählerschaft Richtung Rechtspopulismus abwandern. Das ist, glaube ich, ein Problem, das Eliten sicherlich sehr stark in den USA haben, auch weil es ein so großes Land ist, ein Land der so großen Kontraste, wie man immer sagt. Aber es ist ein Problem, das wir auch in Europa haben.
Ein Problem, das wir hier bei Landtagswahlen auch schon gesehen haben, wenn zum Beispiel wie in Mecklenburg-Vorpommern die AfD über 20% bekommt und in den Landtag einzieht. Ich habe mich schon oft gefragt, was bewegt die Menschen? Warum wählt jemand einen Populisten wie Trump, den großen Vereinfacher, den Mann der Halbwahrheiten, der ganz nebenbei auch noch rassistische und frauenfeindliche Sprüche klopft? Warum ist der wählbar? Und ich habe mir mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die ich Ihnen gerne zuwerfen möchte. Der erste wäre Angst.
Ich glaube, Angst ist sehr wichtig und es ist eine doppelte Angst. Es ist eine Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg. Es gab in den letzten Monaten eine große Debatte darüber, wie Trump zustande hat kommen können. Und da ist die eine Seite der Debatte, das ist Rassismus. Und die andere Seite der Debatte ist, nein, das ist die Globalisierungsverlierer. Diese beiden Sachen schließen sich nicht aus. Aber es ist nicht unbedingt die armen Leute, die Trump gewählt haben. Viele seiner Anhänger waren relativ wohlhabend. Es sind aber vor allem die Leute, die in wirtschaftlich schwächeren Teilen des Landes wohnen, die Angst vor dem sozialen Abstieg haben, denen es vielleicht noch okay geht. Aber die sehen, mein Nachbar kommt mit den Ratenzahlungen für sein Haus nicht mehr nach. Meine Nachbarschaft ist noch okay, aber wenn ich 3 Kilometer weiterfahre, sehe ich, da ist die Kriminalität plötzlich angestiegen. Da nehmen Leute plötzlich viel mehr Drogen. Und in diesen Landesteilen wählen Leute aus Angst vor dem sozialen Abstieg Donald Trump.
Mein zweiter Begriff ist Enttäuschung.
Ja, natürlich. Die Leute sind enttäuscht von Politikern, von bestimmten Regierungen. Aber die Enttäuschung geht noch viel tiefer. Ich habe vor ein paar Monaten eine Studie veröffentlicht, die viel Beachtung gefunden hat, weil sie aufzeigt, dass über die letzten 20 Jahre in den USA, aber auch in Westeuropa, die Bürger der Demokratie immer weniger Bedeutung schenken, gegenüber autoritären Regierungsformen immer offener sind. Und das ist natürlich eine Enttäuschung, die tief greift in unser politisches System und ein ganz neues politisches Zeitalter befeuert, in dem wir uns jetzt langsam befinden.
Kommt diese Enttäuschung daher, weil Versprechen nicht eingehalten wurden, weil die Leute sozusagen als Stimmvieh benutzt worden sind und dann in der folgenden Wahlperiode die Lobbyisten wieder das Geschäft übernommen haben? Oder woher kommt diese Enttäuschung? Was glauben Sie?
Ja, ich weiß nicht einmal, ob man das so zynisch sehen muss, aber die letzten 200 Jahre waren auf eine bestimmte Weise in der Menschheitsgeschichte sehr besonders. 3000 Jahre lang hat sich das Einkommen von Menschen kaum verbessert. Die Wirtschaftsleistung der Welt hat sich 3000 Jahre lang über 3000 Jahre ungefähr verdoppelt. Über 3000 Jahre. In der gesamten Zeit, die die liberale Demokratie stabil war, hatten wir ein unglaublich schnelles wirtschaftliches Wachstum. Um die USA als Beispiel zu nehmen, hat sich das Einkommen durchschnittlicher Leute hier von 1935 bis 1960 verdoppelt. Von 1960 bis 1985 noch einmal verdoppelt. Und seit 1985 ist es platt, hat es sich nicht mehr verbessert. Sind die Leute da enttäuscht und sauer? Natürlich.
Jetzt haben wir sehr viele negative Fakten gesammelt, die eine Wahl Trumps möglich gemacht haben. Wenn ich jetzt mal den Begriff Hoffnung in die Runde schmeiße, können Sie den auch annehmen? Haben die Leute
ja
auch Hoffnung?
Es gibt Hoffnungsanzeichen. Zuerst einmal haben nicht mehr Leute Donald Trump gewählt als Mitt Romney. Der Grund, warum er gewählt worden ist, ist schlicht, dass viele Leute nicht zur Wahl gegangen sind. Hillary Clinton hat mehr Stimmen gekriegt als Donald Trump. Barack Obama ist viel populärer als Donald Trump. Junge Amerikaner haben mit einer überwältigenden Mehrheit für Hillary Clinton und nicht für Donald Trump gestimmt. Ich glaube, das gute Amerika ist im Endeffekt größer, breiter, jünger. Ihm gehört die Zukunft. Aber die Hoffnung muss darin liegen, dass wir Donald Trump jetzt widerstehen, dass wir ihn daran hindern, dieses System kaputt zu machen, eine politische Katastrophe im In- oder Ausland auszurufen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir vielleicht eine bestimmte Immunität in diesem System geschaffen. Und dann könnte die politische Zukunft Amerikas viel besser aussehen, als man heute glauben mag.
Können Sie denn nachvollziehen, dass Trump auch ein Hoffnungsträger ist für viele Amerikaner?
Nachvollziehen kann man das, genauso wie man nachvollziehen muss, wie es sein konnte, dass Hugo Chavez oder Benito Mussolini oder Silvio Berlusconi auch Hoffnungsträger waren. Nur diese Hoffnungen sind leider am falschen Platz. Die Leute, die Trump jetzt Vertrauen geschenkt haben, werden die größten Verlierer seiner Regierung sein. Genauso wie die Leute, die sich erhofft haben, in der Trump University Kurse darüber zu belegen, wie man Häuser kauft und wieder verkauft und dabei viel Geld macht, dabei sehr viel ausgegeben haben und betrogen worden sind dabei, fast überhaupt nichts gelernt haben. Und da gibt es ja jetzt auch ein Gerichtsverfahren gegen Donald Trump. Mhm. Und auf genau diese Weise wird das Vertrauen, das die Leute ihm geschenkt haben, leider auch dieses Mal nicht dazu führen, dass sie wirklich etwas davon haben. Und das ist sehr traurig, weil diese Menschen brauchen jemanden, der für sie einsteht, der für sie kämpft. Stattdessen werden die Sozialprogramme, die für sie sehr wichtig sind, jetzt zusammengekürzt werden, werden die Steuern der Allerreichsten zusammengekürzt werden. Das ist traurig.
HR Info, das Interview mit Jascha Munk, Politikwissenschaftler und Publizist aus New York. Herr Munk, Sie lehren ja politische Theorie an der Harvard University. Was glauben Sie nach dieser Wahl? Stimmen eigentlich Ihre Theorien noch oder müssen Sie nach diesem Wahlkampf darüber nachdenken, ob Politik vielleicht inzwischen ganz anders funktioniert?
Naja, ich bin derjenige in der Politikwissenschaft, der seit einigen Jahren gesagt hat, dass unsere Theorien nicht funktionieren, dass wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass die Demokratie so stabil sein wird, wie sie es vor 30 Jahren einmal war und dass wir auch lernen müssen, dass die liberale Demokratie sich langsam abwandelt in neue Regierungsformen. Das bedeutet, ich glaube, wir müssen uns klar werden, dass unser System aus zwei Bestandteilen besteht. Der Liberalismus, also das Einhalten von Menschenrechten, die Würde des Menschen, die Gewaltenteilung und so weiter. Und die Demokratie, definiert ganz minimal als ein Prozess, durch den wir die Meinung der Leute auch wirklich in Politik umsetzen. Und ich glaube, wir leben jetzt in einem Zeitalter, in dem diese beiden Sachen, die lange zusammengingen, auseinanderklaffen. Und deshalb kriegen wir einerseits eine Form der illiberalen Demokratie, Demokratie ohne Recht, in der demokratisch gewählte Populisten für das Volk sprechen, aber die Rechte von Minderheiten, von anders aussehenden, von woanders herkommenden mit Füßen treten und auch die Gewaltenteilung ganz stark unterwandern. Und andererseits, was ich den undemokratischen Liberalismus, also Recht ohne Demokratie nenne, politische Systeme, in denen die Rechte des Einzelnen ganz gut bewahrt werden, in denen die Politik im Großen und Ganzen recht rationell dahergeht, aber in dem das Volk nicht mehr wirklich eine echte Stimme hat. Und die große Gefahr ist jetzt, dass wir ein immer größeres Schwingen des Pendulums von einem zum anderen erleben werden. Dass die Eliten, die politischen Eliten, sich verständlicherweise sagen, oh mein Gott, wenn jemand wie Donald Trump, wie Marine Le Pen an die Macht kommen kann, dann müssen wir das System vielleicht vor ihnen isolieren, vor ihnen bewahren. Und andererseits die Wut des Volkes, dass uns doch sowieso in der Hauptstadt niemand zuhört, dass wir denen doch sowieso egal sind, dadurch natürlich wiederum stärker wird. Das ist die gefährliche Dynamik, in die wir uns bewegen. Und ja, die Politikwissenschaft ist erst ganz am Anfang, das zu verstehen.
Das heißt, wir haben eine Entwicklung, die sozusagen jetzt sehr offensichtlich geworden ist mit dem Wahlsieg Trumps. Oder würden Sie gar hier von einem Bruch sprechen?
Ja, es ist ein Bruch, der sich langsam angedeutet hat über die letzten Jahre. Aber es gab immer noch viele Leute, die sich gesagt haben, naja, dass die Rechtspopulisten mal auf 10% kommen, auf 20%, vielleicht auf 30%, das ist das eine. Aber wirklich die Mehrheit werden sie nie erringen. Und wenn man mich gefragt hätte vor 2 oder 3 Jahren, wo ist dieses Aufkommen des Rechtspopulismus am wenigsten wahrscheinlich, hätte ich ein Land gesagt wie England. Und doch haben in England die Rechtspopulisten es geschafft, dass dieses Land für den Brexit gestimmt hat. Ich hätte auch den USA ein gewisses Vertrauen geschenkt. Und trotzdem haben die USA jetzt diesen radikalen Rechtspopulisten zum Präsidenten gewählt. Also wir müssen uns darüber klar sein, dass dieser Bruch überall stattfindet und dass wir das Grundbewusstsein, das wir die letzten 50 Jahre entwickelt haben, dass Demokratie in wohlhabenden Gesellschaften, wenn sie einmal etabliert ist, stabil bleibt. Dass das Schlimmste bei uns nicht mehr passieren kann. Dieses Grundbewusstsein müssen wir radikal aufbrechen.
Uns davon verabschieden, ne? Wenn ich Sie richtig verstehe. Sie sind nicht nur Dozent, Sie sind auch Publizist. Glauben Sie denn, dass das mit der freien Meinungsäußerung zum Beispiel auch schwieriger wird für Sie persönlich in Ihrer Arbeit?
Ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben in den letzten Monaten darüber nachgedacht, dass es gefährlich sein könnte, werden könnte, publizistisch tätig zu sein, sich so klar wie möglich gegen Donald Trump auszusprechen, dazu aufzurufen, gegen ihn zu protestieren. Und das ist jetzt unsere Bürgerpflicht. Ich glaube, in Amerika, aber die meisten Leute auch in Deutschland, die, sagen wir mal, nach 1945, 46 geboren worden sind, in Westdeutschland, haben nur normale Zeiten erlebt. Sie sind nie in einer dieser außergewöhnlichen Perioden gewesen, in denen das Richtige zu tun großen Mut erfordert. Noch sind wir nicht so weit, aber ich glaube, wir müssen uns langsam darauf vorbereiten, dass solche Zeiten vielleicht wieder auf uns zukommen werden und müssen uns davon inspirieren lassen, wie manche Leute in der Vergangenheit unter schwierigsten Umständen richtig gehandelt haben und müssen uns darüber im Klaren werden, jeder für sich alleine, wie weit sie bereit sind zu gehen. Und für mich ist klar, es ist meine Bürgerpflicht, meine Mahnung klar zu äußern, klar aufzulegen, was jetzt die Gefahren sind. Und ich bin bereit dafür, weit zu gehen. Ich hoffe nicht, dass das nötig sein wird. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Aber die Gefahr besteht. Und deshalb muss sich jeder darüber im Klaren werden, wie mutig wir sein wollen. Weil nur dann können wir dezidiert unsere Arbeit leisten.
Herr Monk, Sie sind 1982 in München geboren und Sie haben Deutschland verlassen, auch weil Sie sich hier in Deutschland fremd gefühlt haben. Sie wollten nicht immer etwas positiv formuliert Besonderes sein, nämlich ein Jude. Jetzt sind Sie dahin gegangen, wo es selbstverständlich und unspektakulär zu sein scheint, ein Jude zu sein, nämlich nach Amerika. Haben Sie die Befürchtung, dass sich das Land Ihrer Wahl jetzt drastisch verändert, weg von Freiheit und von Toleranz?
Ja, absolut. Ich habe mir gestern meinen deutschen Pass angeschaut und mir gesagt, ich bin in meinem Leben noch nie so dankbar gewesen, ein Bürger Deutschlands und ein Bürger der Europäischen Union zu sein. Über eines müssen wir uns klar werden. Ich glaube, das deutsche System ist noch sehr, sehr weit davon entfernt, einen Donald Trump zu wählen. Aber in den USA hätte man sich das vor 10 Jahren auch nicht vorstellen können. In England hätte man sich nicht vorstellen können, dass Brexit passiert. In Frankreich hätte man sich nicht vorstellen können, dass eine Marine Le Pen in den Umfragen unglaublich gut dasteht. Also wir müssen uns davor wappnen, dass wir es so weit kommen lassen, unsere Gesellschaft in dieselbe Richtung driften zu lassen. Aber ja, ich mache mir riesige Angst, wie sich die USA weiterentwickeln werden und bin auch sehr persönlich enttäuscht. Die letzten 15, 20 Jahre habe ich immer in Deutschland Amerika verteidigt gegen einen Anti-Amerikanismus, den es durchaus gibt, gegen Klischeevorstellungen davon, wie Amerika ist, was der durchschnittliche Amerikaner so denkt. Das ist natürlich etwas schwieriger geworden.
Vielen Dank, Jascha Munk, Politikwissenschaftler und Publizist aus New York. Ich bin Stefan Büchler und das war HR Info, das Interview. Den Podcast zum Runterladen und nochmal hören finden Sie bei uns im Netz auf hrinforadio.de.